Ja, ich möchte euch ein bisschen eine kleine Reise mitnehmen. Zuerst würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Es waren zwei Jungs. Und diese zwei Jungs waren zu nichts Guten aufgelegt. Und zwar haben sie sich überlegt, was wäre es, wenn wir zum Gotteshaus gehen oder zur Kirche gehen und wir werden versuchen, eine von diesen wunderbaren Fenster einzuschlagen mit Steinen. Sie gingen hin und fingen an, Steine zu werfen gegen das Haus. Ja, nichts Gutes. Aber was interessant war, war, dass der Pastor dieser Gemeinde hatte ein Büro und er schaute hinaus und sah die zwei Jungs. Die Jungs konnten ihn nicht sehen. Und er konnte seine Augen nicht glauben. Was machen die da? Und er hat gesagt, ich muss ihnen eine Lektion beibringen. Er ist herumgegangen aus der anderen Tür raus in die Kirche und hat dann, bevor sie weglaufen konnten, die zwei geschnappt. Und gesagt, innerlich hat er gesagt, ich werde euch eine kleine Lektion zeigen. Und er hat gesagt, kommt rein mit mir. Und hat sie reingebracht und hat einen in den Gang beim Stuhl gesagt, setz dich hin, du andere komm mit mir rein ins Büro. Und das Kind oder dieser Junge sitzt dort und man merkt schon, seine Knie klappern ein bisschen. Und wie gesagt, dieser Pastor wollte ihnen eine Lektion beibringen. Und er hat gesagt, weißt du, welches Haus das ist? Und der kleine Junge sagt nichts. Was er nicht gewusst hat, der Pastor, ist, dass die zwei Jungs einen Pakt gemacht haben. Wenn uns sie erwischen, sagen wir nichts. Dann sind wir einfach mucksmäuschenstill. Okay. Und der Pastor war ein bisschen überrascht und sagt, willst du mir nicht sagen, weißt du, wo Gott wohnt? Sagt nichts. Und dann aus purer Frustration sagt er zu ihnen, weißt du nicht, wo Gott ist? Das Kind sitzt da und sagt nichts. Sagt, geh raus und hol deinen Freund. Vielleicht kann ich mit ihm ein bisschen mehr reden. Der Junge steht auf, geht hinaus, schaut seinen Freund an und sagt, wir sitzen ganz tief in der Patsche. Sie haben Gott verloren und machen uns dafür verantwortlich. Gott finden. Sehr oft ist es so, dass wir in Situationen sind, wo wir das Gefühl haben, wir haben Gott verloren. Und wir sind auf der Suche zurück zu Gott. Gott finden. Aber was hält uns davon ab? Sehr oft ist es so, dass wir sagen, ich möchte zurückkehren zu Gott. Ich möchte bei Gott sein. Aber ich bin nicht gut genug. Ich habe zu viel Schlechtes gemacht. Wie kann mich Gott annehmen? Bewusst oder unbewusst versuchen wir durch Leistung dann oder gute Werke die Gunst Gottes zu bekommen. Einige probieren es durch viele gute Werke, alles richtig zu tun, in die Kirche zu gehen, all diese möglichen Sachen. Einige geben einfach auf und sagen, es ist nicht möglich. In jedem Fall, alles dreht sich um unsere Fähigkeit, zu Gott zurückzufinden. Und es dreht sich um uns. Es ist interessant, es gibt eine interessante Studie in den USA vor einigen Jahren, wo sie die Frage gestellt haben, Christsein bedeutet, was bedeutet ein Christsein? Und sie haben diese Aussage gemacht und gesagt, Christsein bedeutet, mit großer Mühe Gottes Gebote zu befolgen. Und man hat gesagt, stimmt das oder stimmt das nicht? Und 82% der Leute, die meisten in der Kirche, aber viele von draußen, sagten diese Aussage zugestimmt. Und 57% haben gesagt, ja, das ist es. Christsein bedeutet, Gebote zu halten. Ein Verhaltenskodex. Und es ist interessant, dass wir und die Welt als Großes und Ganzes oft verbinden das Christentum, die Beziehung mit Gott, mit einem bestimmten Verhalten einzuhalten. Es zu leben und wenn wir es nicht tun, Buße zu tun und hoffen, dass Gott uns vergibt. Für viele, wenn es einen Gott gibt, dann wird er alles auf eine Waage stellen und wenn das Gute überwiegt, dann sind die okay. Wenn nicht, kann es sehr brenzlig werden. Für einige ist es schon zu spät. Oder vielleicht gibt es doch eine Chance, dass wir irgendwie alles abbüßen können. Wenn es nicht in unserem Leben jetzt passiert, hat man im Mittelalter das Fegefeuer empfunden und gesagt, hey, es gibt eine Möglichkeit, vielleicht nach dem Tod auch durch gute Werke noch zu Gott zu finden. Es ist ein Denken, das sagt, dass gute Werke führt uns zum Ziel. Um zu Gott zurückzufinden, Freude zu haben, diesen Frieden zu haben, zu finden, dass alles wieder okay wird, muss ich nur das Richtige tun. Dann ist das. Die Schlussfolgerung ist das. Alles dreht sich um unser Verhalten. Das, was wir tun oder nicht tun. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist folgendes. Entspricht das wirklich das wahre Christentum? Das, was wir die Bibel auch aussagt? Denn die Bibel sieht das etwas anders. Hier steht Gnade anstatt Werke im Mittelpunkt. Epheser 2, 8 bis 9. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Gottesgeschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Eines der bekanntesten Lieder in dem christlichen, englischsprechenden christlichen Gut ist das Lied Amazing Grace, wunderbare Gnade. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Durch Gnade frei, wer kann's verstehen? Und das geschah an mir, einst hoffnungslos, doch nun erlöst, einst blind, nun kann ich sehen. Durch viele Gefahren ging mein Weg, durch Sorgen, Kampf und Not. Die Gnade hat mich stets bewahrt, sie bringt mich heim zu Gott. In der Bibel werden wir als Christen aufgefordert, seid stark in der Gnade, lebt in der Gnade, 2. Timotheus 2, 1. Die Frage aber ist, was ist Gnade? Wenn es nicht Leistung ist, was ist es, das uns zu Gott zurückbringt? Was ist Gnade? Gnade bedeutet, dass Gott sich dafür entscheidet, uns zu segnen, uns was zu geben, uns anzunehmen, anstatt uns zu verdammen, wie wir es für unsere Sünden verdient hätten. Es bedeutet sein Wohlwollen für die, die es nicht verdienen. Dieser Vers in der Bibel, Römer 8, 1, bringt das alles zusammen. Müssen wir denn nun nicht damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Nur für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Was bedeutet das? Gott liebt dich. Gott liebt mich. Gott liebt uns. Gott liebt alle Menschen so sehr, dass er unser ewiges Leben, Freude und Friede geben will, anstatt uns zu verdammen, da wir so viele Fehler und Sünden auf uns gemacht haben. Aber er macht es möglich, aber nicht durch unser Tun, aber durch seine Gnade. Lass mich dieses Bild der Gnade vielleicht anhand von einem biblischen Gleichnis erzählen. Die Bibel beschreibt diese Gnade in einem von Jesus' Gleichnissen, und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Bild, das viele von uns kennen, fast alle kennen das, aber lass uns noch mal reinschauen, denn die Wahrheit, die in dieser Geschichte drinnen ist, so tief. Und dort. Lass mich es erzählen. Es gibt einen Vater, der einen großen Hof hat und zwei Söhne hat. Und einer von diesen Söhnen hat genug vom Hof. Und er will in die Welt hinausgehen und alles, was es gibt, mal auszuprobieren. Hey, Vater, gib mir meinen Anteil meines Erbes und lass mich ziehen. Und der Vater ließ es zu. Und der Sohn geht hinaus und glaubte, er hat alle Freiheiten und lebt und tat alles, was sein Herz begehrte. Aber wir kennen die Geschichte. Das Geld geht aus und er verliert alles, was er hatte. Er fragte andere für Geld, aber alle seine Freunde haben ihn zu diesem Zeitpunkt verlassen. Er sucht Arbeit, aber keiner will ihm anstellen. Er sinkt weiter und weiter ab, bis er am Boden ankommt. Das Einzige, was er finden kann, ist, dass er die Schweine füttert. Schweine waren in dieser Kultur und zu dieser Zeit unrein und keiner würde sich auf diese Arbeit einlassen, außer er war wirklich am Boden angekommen. Und es war so schlimm, dass er sogar das Essen der Schweine gegessen hat, weil er so hungrig war. In der tiefsten Not fing er aber an, nachzudenken. Und er fragt sich, wie komme ich aus dieser Situation heraus? Ich habe Mist gebaut. Wie komme ich nur hier heraus? Ich kenne euch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, einige von euch waren schon mal in solch einer Situation. Oder ihr könnt euch diese Situation vorstellen. Oder ihr wart in einer Situation, wo es nicht gut gewahrt und ihr sagt, wie komme ich hinaus? Wie können wir das wieder richtigstellen? Vielleicht gehen wir hin. Vielleicht ist es nicht so krass wie dieser junge Mann, aber viele von uns sind in einem Punkt in unserem Leben einmal angekommen, wo wir merken, dass wir mit unserem Leben Mist gebaut haben. Und wir haben Schuld auf uns geladen. Vielleicht können wir es nicht ganz gut ausdrücken, aber wir merken, da stimmt was nicht. Es ist ein Druck auf uns. Und einige sagen, na ja, ich werde das einfach durcharbeiten. Kein Problem, wir werden es durchkommen. Andere sagen einfach, ja, ich lebe im Schweinestall weiter. Andere probieren mit gutem Werke Buße zu tun. Einige geben es, probieren alle diese alternativen Formen von Esoterik und Alternativen hinein. Alles ist viele Angebote, sagen, wir können dich rausziehen. Aber zusammengefasst, alle von diesen Sachen, die wir probieren, sind das Gleiche. Wenn ich tue, etwas tue, dann wird es wieder besser. Aber alle Ansätze ändern die Situation nicht. Die Schuld bleibt. Was überlegt sich dieser junge Mann? Ich bin hier und die Diener bei mir zu Hause haben es besser als ich. Naja, ich habe Mist gebaut, ich habe meinen Vater zutiefst verletzt, aber mein Vater ist ein gütiger Mensch, das weiß ich. Vielleicht, wenn ich alles gestehe, was ich falsch gemacht habe, und ich ihm zur Verzeihung bitte, vielleicht wird er dann mir gnädig sein und mir erlauben, einer von seinen Dienern zu sein. Ja, du, ich weiß, das ist vielleicht weit hergeholt und einfach ein Wunschdenken, aber es ist wohl wert, das mal zu auszuprobieren. Ich weiß, ich kann ganz unten anfangen, als einer der untersten Diener und mich emporarbeiten. Vielleicht, wenn ich viel Gutes tue, werde ich dann einen Posten bekommen, wo ich halbwegs wieder okay bin. Dann würde auch meine Würde und Ehre wieder hergestellt werden. Ich werde mich bemühen. Aber ich muss erst meinen Vater überreden, dass er mir einen Posten gibt und dass er mir die Möglichkeit gibt, durch Tun seine Gunst wieder zu bekommen. Und er übt seine Ansprache, als er sich auf den Weg macht. Und sagt, lieber Vater, ich habe gegen dich und deinen Gott gesündigt, bitte vergib mir, nimm mir an. Und er geht das durch den Kopf, tagelang, wo er hingeht. Am Anwesen sehen wir aber den Vater. Er ist am Arbeiten. Er ist traurig, weil er seinen Sohn vermisst. Immer wieder schaut er in die Ferne und stellt sich vor, dass sein Sohn zurückkommt. Und heute steht er auf und wie jeden Tag schaut er in die Ferne zu sehen, vielleicht kommt mein Sohn zurück. Oh, wie ich ihn nur vermisse. Einige von euch werden sagen, ja, wenn er den Vater, seinen Sohn so vermisst, wieso geht er und sucht ihn nicht und bringt ihn einfach wieder zurück? Nein, er hat seinem Sohn die Freiheit gegeben zu entscheiden, ob er mit ihm ist oder seinen eigenen Weg geht. Und diese Entscheidung will er nicht aussetzen. Er muss die Entscheidung seines Sohnes sein, dass er zurück, es muss von seinem Sohn kommen, dass er zurückkehrt. Aber heute, als er aufsteht und da steht und sucht, heute ist was ganz anderes. Er schaut in der Ferne und sieht eine Gestalt, die kommt. Eine Person, die sich auf das Anwesen kommt. Wer ist das? Er schaut und wartet, bis diese Person näher kommt, um zu erkennen, wer er sein könnte. Und auf einmal merkt er, es ist sein Sohn. Er schaut nochmal, um sicher zu sein. Und ja, es ist es. Und mit überwältigender Freude lässt der Vater alles fallen und sprintet zu seinem Sohn, und als wäre er noch in seiner Jugend, und stürzt sich auf ihn. Der Sohn sieht seinen Vater kommen und er weiß nicht, ob er ihn an die Gurgel springen möchte oder ob, was sich hier alles abspielt. Er weiß nicht. Aber, und als der Vater näher kommt, fängt er an mit so ein bisschen zu stottern. Vater, ich habe gesündigt. Bitte, bitte. Aber bevor er mit der Ansprache weitermachen kann, kommt der Vater, umarmt seinen Sohn mit Tränen in den Augen. Mein Sohn, du bist wieder da. Er lässt ihn nicht los, obwohl er schmutzig ist und er stinkt von der Zeit mit dem Schweinestall. Er ist auch nicht wieder zu erkennen. Aber es macht den Vater nichts aus. Er umarmt ihn, er küsst ihn, er hält ihn fest. Wieso erzähle ich euch diese Beschreibung? Weil uns Gott so sieht. Und seine Liebe für mich, für dich, für uns alle ist so groß, dass dieses Bild eigentlich seine Liebe und Freude über uns nicht gerecht wird. Es ist noch tiefer. Aber es ist ein Spiegelbild, ein Bild, das uns zeigt, wie sehr uns der Vater liebt. Er wartet auf uns. Er sehnt sich danach, dass du wieder zu ihm zurückkehrst. Wieso? Weil er uns geschaffen hat, dass wir eine Beziehung mit ihm haben und dass durch diese Beziehung, dass wir leben können. Und durch diese Beziehung mit Gott sind wir vollkommen und fähig, das Leben zu leben, wozu wir geschaffen worden sind. Wieso ist es möglich, dass der Sohn wieder angenommen wird? Hat der Vater vielleicht das Vergehen seines Sohnes einfach vergessen? Nein, nein. Der erweiterte Aspekt dieser biblischen Geschichte und der Botschaft der Bibel ist, dass der Vater es möglich gemacht hat, dass er selbst die Schuld für seinen Sohn auf sich genommen hat und sie bezahlt hat. Es gibt eine Geschichte, die das wahrscheinlich sehr gut auch ausdrückt. Es ist ein Mann, der steht vor dem Richter und der Richter schaut ihn an und sagt, du bist schuldig. Du bist schuldig. Und eigentlich ist es sein Sohn. Und der Richter macht einen Richterspruch. Dann steht der Richter aber auf, nimmt seine Garderobe ab und kommt runter vor ihn und sagt, ich übernehme the punishment, die Strafe für das, was er gemacht hat. Er ist frei und ich übernehme das. Und das ist, was Gott gemacht hat. Er ist Mensch geworden in Jesus, ist am Kreuz gegangen und hat alle Sünden, alle Fehlverhalten, alles, was du gemacht hast, auf sich genommen, sodass wir wieder zurückkehren können zum Vater. Der Vater freut sich, dass der Sohn wieder gekommen ist. Aber die Frage steht im Raum, wie geht es weiter? Wie ist die Beziehung jetzt zwischen dem Sohn und dem Vater? Ja, er freut sich, aber wie geht es weiter? Welche Rolle wird er jetzt einnehmen? Wird er ein Diener? Muss er machen, muss er das tun, um die Beziehung zum Vater wiederherzustellen? Jetzt kommt das Teil der Geschichte. Der Vater schickt seine Diener ins Haus, um dem heimgekommenen Sohn drei Geschenke zu bringen. Drei Sachen, die wichtig sind. Und jeder dieser Geschenke haben eine Bedeutung in Bezug auf, wie der Vater zu seinem Sohn steht. Das erste war ein Gewand. Der Vater sagt, hol das Gewand für meinen Sohn. Und dieses Gewand ist ein Zeichen, dass der Vater ihn wieder als Sohn voll akzeptiert. Es ist nicht die bedingte Akzeptanz, die abhängig ist von seiner Leistung oder was er tut, sondern er ist abhängig vom Vater und er akzeptiert ihn voll und, ohne, aber und wenn. Das zweite ist, er geschenkt ihm einen Ring. Und der Ring ist ein Zeichen der Autorität des Vaters. Der Ring ist ein Zeichen, wer diesen Ring hat, hat auch die Autorität, im Namen des Vaters Geschäfte zu machen. Und was das bedeutet, ist, der Vater vertraut dem Sohn sein Gut und Haben wieder an. Auch nachdem alles, was der Sohn kaputt gemacht hat. Es ist nicht, du musst dich wieder bewähren, sondern ich setze mein Vertrauen in dir. Auch hier ist es das Zeichen, dass der Vater den Sohn als vollwertigen Mitglied der Familie wieder akzeptiert. Und letztlich gibt er den Sohn Sandale. In dieser antiken Kultur durften nur der Vater und die Kinder Sandale im Haus tragen. Die Diener durften das nicht. Auch hier, mein Sohn, du bist nicht ein Diener. Du musst nicht arbeiten, um diese Person zu erhalten. Du bist mein Sohn und du bist als mein Sohn akzeptiert. Und das ist die gute Nachricht der Bibel. Wir haben einen liebenden Gott, der uns liebt, der sich nach uns sehnt. Er wünscht sich, dass wir wieder zu ihm kommen, zurückkommen. Und er hat es möglich gemacht, dass die Schuld und die Sünde, die wir auf uns geladen haben, jemand anderer hat sie für uns bezahlt, und zwar durch Jesus Christus am Kreuz. Nicht steht uns im Weg, das Geschenk anzunehmen. Aber es bedarf, dass wir erkennen, dass wir schuldig sind und dass wir zum Vater, unserem Gott, zurückkehren. Es ist ein Geschenk. Aber dieses Geschenk, wann ist das Geschenk aktiv? Ich habe hier 10 Euro. Salome, ich brauche dich. Ich schenke dir diese 10 Euro. Super, okay, gut. Wann hat ihr diese 10 Euro gehört? Als ich gesagt habe, ich gebe es dir. Aber erst als sie es genommen hat, hat sie es wirklich in Anspruch genommen und hat gesagt, ja, ich nehme das Geschenk an. Das Geschenk ist für uns alle, für jeden Menschen, für 8 Billionen Leute steht es im Raum. Aber wir müssen es auch annehmen. Und erst wenn es angenommen wird, wird es auch in Anspruch genommen. Egal wo du bist, was du getan hast, wie viel Schuld du dir auf dich geladen hast, Gott lädt dich ein, sein Geschenk der Vergebung und das Geschenk wieder sein Kind sein anzunehmen. Die Welt sagt, du musst dafür tun. Du musst das richtig machen. Denn Gott, dann wird Gott dir gnädig sein. Das Problem ist, dass alles, was wir tun, ist nicht gut genug. Wir könnten alles richtig machen, aber wir haben trotzdem Sünde in unserem Leben. Und Sünde trennt uns von Gott. Wir können nicht alles tun, um dorthin zu kommen. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht? Ganz einfach. Wir probieren zu tun. Tun, 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 um zu Gott zu kommen. Aber Gott hat es schon getan. Wir tun und Gott sagt, nein, ich habe es für dich getan. Du musst nichts machen, du musst das Geschenk nur annehmen. Wir müssen nicht gute Werke tun, um Gott zu Gunst zu erlangen. Er liebt uns, wie wir sind. Aber jetzt, wenn einige von euch sagen, ja, aber was ist mit den Werken? Sind sie überflüssig? Nein, nein. Aber es ist wichtig zu wissen, aber wir tun das, was gut ist, weil es richtig ist, weil wir wieder seine Kinder sind, weil wir zu ihm gehören. Wir tun, weil wir seine Kinder sind, nicht um seine Gunst oder zu erlangen oder sein Kind zu werden. Und das ist, was wir lernen von dem zweiten Sohn. Als der zweite Sohn hört, dass sein Bruder zurückgekommen ist und das Gewand, den Ring und die Sandale bekommen hat und dass man ihm noch ein Fest für ihn veranstaltet, ist er zutiefst verärgert. Er weigert sich, zum Fest zu gehen und bleibt draußen und ist eher verärgert. Und der Vater kommt zu ihm und fragt ihn, hey, mein Sohn, was ist los? Und der Sohn sagt, Vater, all diese Jahre habe ich für dich gearbeitet und getan. Und jetzt kommt mein Bruder, der gegen dich so viele Sachen gesündigt hat. Und du wirfst ihn eine Feier. Ich bin dir treu gewesen. Ich habe alles richtig gemacht. Und du hast mir kein Fest veranstaltet. Das ist nicht fair. Was der Sohn hier ausdrückt ist, Vater, ich habe so viel für dich getan. Ich habe alle Regeln eingehalten. Welchen Stellenwert hat meine Werke? Du liebst deinen anderen Sohn, der alles falsch gemacht hat, genauso wie du mich liebst. Irgendwas stimmt hier nicht. Und der Vater sagt zu ihm, es ist nicht, was du tust, das meine Liebe für dich hervorbringt. Alles, was ich habe, gehört dir. Du musst es nicht erarbeiten. Dein Bruder aber war weg und ist jetzt wieder hier. Auch er muss nichts erarbeiten. Aber du tust und arbeitest, weil es dir gehört. Der heimgekommene Sohn wird auch wieder arbeiten und gute Werke tun. Aber nicht um meine Gunst zu erlangen, sondern weil er mein Kind ist. Viele glauben an Gott, haben eine Entscheidung gemacht, Gott zu folgen. aber versuchen immer noch, Gott mit ihren Werken zu gefallen und seine Liebe zu erarbeiten. Egal, wo du bist, egal, was du getan hast, egal, was es ist, Gott ruft dich, komm zurück zu mir und nimm meine Liebe an, die nichts kostet. Es ist ein Geschenk. Sie ist die Gnade. Ich weiß nicht, wo du heute bist in deiner Beziehung zum Vater im Himmel. Vielleicht weit weg. Und du fragst dich, wie komme ich wieder zurück? Gott sehnt dich nach dir. Oder du ringst gerade mit Gott. Ich will, aber wie komme ich zu Gott zurück? Gott ruft dich und bitte sag, komm zurück zu mir. Ich habe es möglich gemacht. Vielleicht strebst du, Gott zu gefallen und seine Gunst zu bekommen. Gott sagt, alles, was du tust, ist gut, aber meine Liebe ist nicht abhängig von dem, was du tust. Ich liebe dich, egal was du getan hast. Was ich wirklich will, ist, dass du mein Geschenk annimmst und wieder zu mir zurückkehrst. Nimm meine Gnade an und lebe in meiner Gnade. Ich weiß nicht, wo du bist. Wir werden die Zeit jetzt haben, in den nächsten Wochen, wo wir einen Alpha-Kurs haben, wo wir die Zeit nehmen, das auszuarbeiten und durchzudenken. Und da möchte ich euch ermutigen, da mitzudenken und dabei zu sein, wenn du dieses Geschenk noch nicht angenommen hast. Und wenn du sagst, ich möchte das Geschenk annehmen heute Abend, möchte ich dich bitten, einfach mit Simon und mit mir zu reden. Wir wollen mit dir beten und dir helfen, einfach das Geschenk anzunehmen. Wenn du noch ringst damit, würde ich dich erbitten, ringe damit. Und ist ja, aber ich muss doch irgendwas tun. Nein, musst du nicht. Für viele von euch, die diese Entscheidung schon gemacht haben. Aber du versuchst immer noch, Gott die Gunst Gottes zu bekommen. Auch bei euch möchte ich euch ermutigen. Legt es ab. Gott möchte die Beziehung haben. Ihr seid seine Kinder. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir das annehmen, das verändert uns und dann tun wir was. Ich bin nicht, weil ich was tue, sondern ich tue, weil ich etwas bin. Ich bin ein Kind Gottes, darum tue ich Gutes. Nicht, ich tue was Gutes, um ein Kind Gottes zu werden. Das ist die gute Nachricht für uns alle. Und eine gute Nachricht, ich hoffe, dass ihr heute Abend nicht weggeht, ohne dass ihr dieses Geschenk, das Gott euch geben möchte, auch angenommen habt. Und in diesem Geschenk, in dieser Gnade auch lebt. Aber du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und nochmals, Gott lädt euch ein, nimm mein Geschenk an. Lass uns beten. Ich danke dir, Herr, dass du das getan hast für uns. Du hast uns das Geschenk gegeben. Du bist der liebende Vater, der sich so freut über uns. Und wir können das nicht erfassen. Und du sehnst dich nach uns, jeden von uns, egal was wir gemacht haben. Und du hast es möglich gemacht, dass wir wieder zurückkehren zu dir und dass wir diese Kindschaft, dass wir dich wieder Vater nennen können, dass wir zu dir kommen können, dass wir wieder vollkommen sein können. Du hast das ermöglicht und ich danke dir dafür. Ich weiß, es gibt Leute hier, die diese Entscheidung noch nicht gemacht haben und ich bitte dich, dass du in ihren Herzen wirkst. Und für die, die probieren immer noch, dich nachzufolgen und Gutes zu tun, um deine Gunst zu bekommen, ich bitte dich auch da, dass du ihnen zeigst, es ist nicht, was sie tun, sondern es ist, wie sie sind. Und aus dem Sinn kommt das Tun. Ich bitte dich dafür. Ich danke dir für die Gemeinde und danke dir für die Menschen, die hier heute Abend sind. In Jesus' Namen beten wir. Amen.